Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Isle of Arran gilt als Miniatur Schottland, weil sich Norden und Süden landschaftlich so sehr unterscheiden. Schroffe Berge einerseits, sanfte Hügellandschaft andererseits. Gut geschützt liegt die Insel jedenfalls im Meeresarm Firth of Clyde, nicht weit entfernt von Glasgow. Auch deshalb ist sie ein beliebtes Ausflugsziel der Schotten. Franz Lerchenmüller hat die Isle of Arran bereist, mit Kennern und Liebhaberinnen dieser schottischen Insel gesprochen. Darunter Jacqueline, die Reiseleiterin, die unseren Autoren mit ihrer Liebe zu Schottland vermutlich angesteckt hat und von sich selbst sagt, dass sie nicht nur die schottische Landschaft fasziniert, sondern auch die äußerst ungewöhnliche Geschichte Schottlands und die offenherzige Art der Schotten. Geschichtliche Begebenheiten, die die Insel Arran veränderten, zum Teil auch Bedeutung für die gesamte Geschichte Schottlands hatten, die gibt es einige, hören wir. Zunächst aber geht es um eine schon länger zurückliegende Tat, die bis heute überliefert wird. Warum eigentlich ja? Weil Verbrechen, zumal so schwere, auf der Insel wohl eher nicht zum Alltag gehörten und gehören.
Wir schreiben das Jahr 1889. Edwin Rose aus London entschließt sich, auf Arran Urlaub zu machen. Er ist nur ein einfacher Büroangestellter und trotzdem kennt auf der Insel heute jeder seinen Namen. Denn der ist verbunden mit dem einzigen ungeklärten Todesfall der neueren Geschichte dort. So erzählt Jacqueline Christoph, die sich lange mit schottischer Geschichte beschäftigt hat und Arran ganz besonders liebt, mitten im schottischen Regen.
Auf der Überfahrt hat er John Annandale getroffen, ein Schotte. Die beiden kamen hier an, es war Juli, damals schon Tourismussaison. Sie haben sich also entschlossen, zusammen ein Zimmer zu nehmen, verstanden sich ganz gut und sind zusammen gewandert. Und eines Tages hieß es eben, sie sind auf den Goatfell rauf und John Annandale kam also alleine zurück, packte seine Sachen und verließ fluchtartig die Insel. Man schöpfte also Verdacht. Und dann hat man gewartet und als am nächsten Tag eben der Edwin Rose nicht wieder auftauchte, ist man also nochmal gucken gegangen und hat ihn gefunden, oben am Gipfel, verscharrt unter Steinen.
Man informierte die Polizei auf dem Festland. Die fand heraus, dass John Annandale in Wirklichkeit John Lurie hieß und Modellschlosser in Glasgow war. Und sie nahm ihn fest.
Man hat zwischenzeitlich auch noch herausgefunden, dass er alle Wertgegenstände mitgenommen hatte von dem Edwin Rose. Und dann hat man ihn angeklagt des Mordes. Er hat aber gesagt, nein, er hat ihn nicht ermordet, er sei gestürzt. Dabei ist er geblieben bis zum Ende. Und er hat zugegeben, dass er die Wertgegenstände mitgenommen hat und nur dafür konnte er am Ende belangt werden. Das heißt, keine Todesstrafe, sondern nur Diebstahl.
Und das ist das einzige, eventuelle Schwerverbrechen der letzten 150 Jahre. Glückliches Arran. Auch der Imagefilm in der lokalen Whiskybrennerei zeichnet ein idyllisches Bild.
The Isle of Arran is a hidden oasis, 60 kilometers southwest of Glasgow.
Arran ist eine Oase im Meer, 60 Kilometer südlich von Glasgow. Die Täler und Hügel sind seit Urzeiten besiedelt. Wikinger kamen, Könige regierten, Generation folgte auf Generation.
Vikings conquered, kings ruled, generations passed.
Es gibt die Highlands und die Lowlands wie auf dem Festland, Restaurants servieren Fisch und Chips und Cheddar-Käse und hin und wieder spielt am Fähranleger die Isle of Arran Pipe Band im Schottenrock mit Dudelsack wie aus dem schottischen Bilderbuch. Viele nennen Arran deshalb auch ein Schottland im Kleinen. Da ist etwas dran, findet Jacqueline Christoph.
Man hat Whisky, man hat Gin, man hat diese typische Flora und Fauna. Also ganz viele Hirsche gibt es ja hier, Seehunde und Otter, Seeadler gibt es hier auch, Schlösser hat man hier. Und außerdem ist es geschichtlich ganz wichtig. Es ist eben King's Cave an der Ostküste, wo Robert the Bruce damals das berühmte Zusammentreffen mit der Spinne hatte.
Doch wir lassen die schottische Geschichte noch etwas früher beginnen, im 13. Jahrhundert, als der englische König Schottland annektiert hatte.
Im Zuge dessen kam William Wallace auf den Plan. Und der hat ja die Engländer wieder aus Schottland vertrieben. Er ist dann aber selbst ja auch verraten worden und getötet worden. Und damit gehörte Schottland eben dann wieder zu England. Aber es war so ein Rumoren in der schottischen Bevölkerung, auch in den Clans. Und diese Chance hat Robert the Bruce, der Jüngere, genutzt und hat gesagt, wir zetteln noch einmal eine Revolte an. Wir versuchen es, die Engländer aus Schottland zu vertreiben.
Im Zuge dessen flüchtete er, ganz verzweifelt ob vieler Rückschläge, nach Arran in eine Höhle, die heute King's Cave heißt und über einen Wanderweg zu erreichen ist. Hellgrüner Blasentang schmückt die schwarzen Felsen am Meer, margaritensäumen den Pfad. 3-4 große Höhlen bilden einen Verbund, eine davon ist durch ein Eisengitter abgetrennt. Hier saß Robert the Bruce, grübelte und entdeckte eine Spinne.
Er hat gesehen, wie diese Spinne ihr Netz webte, immer wieder und immer wieder, auch wenn es zerstört worden ist. Und das hat ihm dann quasi den Mut gegeben, auch noch einmal seinen Mann zusammenzurufen und für ein freies Schottland zu kämpfen. Und 7 Jahre später kam es dann eben zur Schlacht von Bannockburn, wo Schottland sich dann endlich wieder von England befreit hat und ein eigenes Königreich wurde.
Arran ist vor allem ein Wanderparadies. Rund um die Insel führt der Coastal Way. Einer der schönsten Abschnitte liegt an der Nordostküste. Mal schlägt das Meer an spitzkantige Sandsteintrümmer, mal plätschern die Wellen auf rund geschliffenen Granitkieseln aus. Unter dem Dach eines verlassenen Farmhäuschens hat sich ein etwa 50-jähriger Mann mit Schlafsack, Müslipackung und Petroleumlampe eingerichtet. Jesse stammt aus Cornwall, ist ehemaliger Landschaftsgärtner und einem Schwätzchen nicht abgeneigt.
In October 93 I set off from Land's End and I walked the British Isles. It took me a year.
Im Oktober 1993 bin ich in Land's End aufgebrochen und habe Großbritannien umwandert. 8000 Meilen alles in allem, das hat ein Jahr gedauert und dabei habe ich Arran entdeckt.
Jedes Jahr kommt er im August hier an die Küste und macht sich nützlich.
Ich bleibe einen Monat lang auf der Insel und repariere den Wanderweg. Arran ist sehr altes Land, schon vor 8000 Jahren lebten Menschen hier. Und ein wenig ist es wie in Cornwall. Überall auf der Insel findet man Menhire und Steingräber.
Die wichtigsten sind die Steinkreise in Markree Moor. 11 davon sind über die grünbraune Moorfläche verstreut. Manche bestehen nur aus kleinen Granitbrocken. Gleich daneben aber ragen rötliche Sandsteinmenhire bis zu 4 Meter in die Höhe. Vor etwa 5000 Jahren, sagen die Archäologen, wurden sie aufgetürmt. Wie, von wem, warum? Jede Antwort ist bloße Spekulation. Jesse aber hat noch ein anderes Hobby, als Wege zu reparieren.
Ich brauche einfach etwas zu tun, darum sammle ich auch Mineralien und Fossilien. Das ist hier wirklich spannend, weil die Küste sich schon zur Eiszeit gehoben hat.
Das ist einst auch James Hutton aufgefallen, dem berühmten Geologen aus Edinburgh.
Er hat gelebt im 18. Jahrhundert, hat Chemie studiert und ist hier rumgereist und hat sich immer für Steine interessiert. Und dann kam er auch nach Arran und ist besonders hier auf diesem Küstenabschnitt unterwegs gewesen, hat sich die Steine genauer angesehen. Und da hat er sich gedacht, das, was in der Bibel steht, wie alt die Erde sein kann, ist eigentlich nicht möglich, weil die Steine, die hier zu sehen sind, müssen zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sein.
Und das kann man anhand der Zusammensetzung der Felsen an der Küste deutlich erkennen. Ein paar Kilometer weiter stößt man auf die Fundamente und Mauerreste einer kleinen Ansiedlung. Die Struktur von Ställen und Pferchen ist noch gut zu erkennen. Jacqueline Christoph weiß sogar, wer hier gewohnt hat, bis ins 19. Jahrhundert.
Das Land dort unten, man kann es sich kaum vorstellen, da lebten wirklich mal über 100 Leute, das waren die Macmillans. Und einer der Macmillans ist eben auch nach Amerika rüber. Einer seiner Enkel hat dann Macmillan Publishing gegründet, das war Daniel Macmillan, das war damals in New York. Und der wiederum hatte einen Enkel bzw. Urenkel und der ist der erste Premierminister von Großbritannien geworden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Um zu verstehen, was sie hinausgetrieben hat, in die Fremde übers Meer, heißt es, noch einmal zurückzublicken in die schottische Geschichte, diesmal ins Jahr 1746. Da wurde der Freiheitskämpfer Bonnieprinz Billy in der Schlacht bei Culloden mit seinen Männern von den Engländern vernichtend geschlagen, woran etwa das berühmte Lied Loch Lomond erinnert.
Nachdem Bonnieprinz Charlie das Land verlassen hatte und die Schlacht von Culloden geschlagen war, wurde alles Schottische verboten. Es darf kein Dudelsack mehr gespielt werden, es darf kein Kilt mehr getragen werden, es darf kein Gälisch mehr gesprochen werden. Alles Schottische wurde wirklich verboten. Und viele der Krieger, also die hatten ja noch keine Arbeit mehr, der Clanchef hat versucht, ihnen Arbeit zu geben, haben sie aber nicht gehabt. Die haben dann das Land verlassen, das war die erste Welle der Clearances, das heißt, sie sind freiwillig gegangen, versucht irgendwo anders ein Auskommen zu finden. Ein Großteil von denen ist nach Amerika rübergegangen, andere haben sich auch an den Küsten niedergelassen und dort gearbeitet.
Die Clearances also. Die Vertreibung der einfachen Menschen aus den Highlands ist immer noch ein Trauma der schottischen Geschichte. Später kam es zu einer zweiten Welle, die im 19. Jahrhundert einsetzte und ganz andere Gründe hatte.
Die alten Clanchefs waren tot, die, die noch diese Tradition hatten, für ihre Leute zu sorgen. Ihre Kinder allerdings, die lebten schon gar nicht mehr auf dem Clanland. Die wuchsen in Paris auf, in London, in Edinburgh. Die waren was anderes gewohnt, die hatten nicht mehr die Verbindung zu dem Land. Und damals war Wolle das gefragte Produkt. Das heißt Schafzucht. Und demzufolge hat man gesagt, wir haben dieses wunderbare Land. Das hat man verkauft an Engländer oder selbst verpachtet, beziehungsweise selbst bewirtschaftet. Man hat Schafe raufgesetzt. Das setzt aber voraus, dass die Leute, die bis dahin der Landwirtschaft noch betrieben haben, dieses Land verlassen mussten.
Und das bewerkstelligten die Landbesitzer, indem sie deren Pacht heraufsetzten. Die Bauern konnten nicht mehr zahlen und mussten gehen.
Teilweise hat der Clanchef, so wie auf Arran, dafür gesorgt, dass die Überfahrt bezahlt worden ist. Er hat gesagt, also an die Küste, ich bezahle 10 bis 12 Pfund. Die sind drüber nach Amerika. Es gab Leute in anderen Gegenden, die sind wirklich zwangsdeportiert worden, also auf die Schiffe verfrachtet worden. Und hier hat man dann eine Liste erstellt von den Leuten, die man loswerden wollte auch. Also es war nicht nur sozusagen ein Leerzug des Landes, sondern da wurden auch Trunkenbolde raufgesetzt, Stänker, Fritzen und so weiter. Die wollte man loswerden. When you go, well you say.
Im Heimatmuseum von Brodick widmet sich ein eigener Bereich dieser Periode der Menschenvertreibung. Ein Video zeichnet den langen Prozess nach.
Und auch die Einführung einer neuen Schafrasse führte dazu, dass es schließlich nur noch ein Anwesen gab, wo vorher viele waren. Und einen Schäfer, wo vorher viele Familien gelebt hatten. Für viele, die jetzt kein Zuhause mehr hatten, blieb als einzige Möglichkeit auszuwandern. Der folgende Brief von William Hendrick zeigt, wie es den Menschen erging. From William Hendrick offers
an insight. I am not sure whether I am doing well towards by staying here or not.
Ich weiß nicht, ob es besser für mich ist, zu bleiben oder zu gehen, aber ich werde wohl bleiben. Es ist lange her, dass ich dich und meine lieben Freunde das letzte Mal getroffen habe. Aber ich vergesse dich nicht und ich hoffe, dich hier bei mir zu sehen, eines nicht allzu fernen Tages, so Gott will.
Was man sieht und hört, ist zutiefst verstörend. Allein im Jahr 1829 emigrierten 174 Menschen aus Arran. Von insgesamt 106.000 Menschen, die 1847 die Reise aus Schottland antraten, starben 12.200 auf See und weitere 7.100 bald nach der Ankunft. Der Dichter John Sillars schrieb:
Welche Hoffnungen, welche Ängste! Und als sie an Arran vorbeifuhren, versuchten sie noch einmal vergebens, die fernen Hügel zu berühren.
Doch es geht in diesem Museum nicht nur um die Clearances, sondern um die Arbeit, das Wohnen, Essen und Leben der einfachen Leute insgesamt, sagt Museumsführerin Mandy Barnett.
You see the heritage of Arran, which in many places gets lost.
Wir haben hier auf Arran ein Erbe, das an vielen anderen Orten nach und nach verloren geht. Die Leute kümmern sich um bedeutende Dinge wie etwa die Schlösser, aber sie vergessen dabei die Geschichte der einfachen Menschen. Die der Schreiner, der Gärtner, der Klempner und all der anderen, die im Schloss arbeiteten und die man nie zu Gesicht bekam. Für viele Besucher hat das eine große Bedeutung, weil auf dem Festland Dinge verschwinden und wir haben sie noch.
So findet man Webstühle, Kinderwiegen, Nähmaschinen und Kochutensilien. Auch wer wenig Geld hatte, versuchte, sein Zuhause so auszustatten, dass man es vorzeigen konnte.
Lots of blue, because that was very, very popular. Everyone loved the blueware that came from Japan.
Geschirr mit blauem Muster etwa. Das war sehr beliebt. Anfangs kam es aus Japan, aber bald hat jede Firma in England ihren eigenen Stil entwickelt. Daneben stehen viele Sachen aus Messing. Gold konnten die Leute sich nicht leisten, deshalb liebten sie Messing. Das leuchtete und schimmerte auch. Und wenn man Kerzen anzündete, machte es ordentlich was her.
Im 20. Jahrhundert lösten Getreideanbau und Milchwirtschaft die Schafzucht ab. Die Sammlung an Heuwändern, Dreschtrommeln und Mähmaschinen dürfte ein glückliches Lächeln ins Gesicht eines jeden Agrarhistorikers zaubern. Doch auch das ist Geschichte. Gerade in diesen Tagen verkaufen die letzten beiden Bauern auf Arran ihre Rinderherden endgültig.
Es gibt keinen Schlachter mehr auf der Insel. Wir bringen die Tiere aufs Festland und bekommen das Fleisch zurück. Wir können auch kein Wild von hier mehr kaufen. Wissen Sie, wo unser Hirschfleisch heute herkommt? Aus Deutschland.
Womit verdienen die Menschen auf der Insel denn dann heute ihr Geld?
You get local business, but the island heavily relies on tourism.
Es gibt ein paar Handwerker und Geschäftsleute, aber die Insel lebt vom Tourismus. Wir haben hier 5000 Einwohner und im Sommer leben bis zu 15.000 Menschen hier. Dann ist kein einziges Bett mehr frei und die Leute müssen früh zur Fähre kommen, weil alles ausgebucht ist.
They announce to people coming over, make sure you get the last ferry because they've been told that the place is full.
Wichtigster Motor der Clearances auf Arran war der 10. Duke of Hamilton. Der schottische Clan, der meist treu zum englischen König stand, aber sofort die Seiten wechselte, wenn es opportun schien, besaß ab dem 16. Jahrhundert große Teile der Insel und nutzte das Schloss in Brodick als Landsitz für Jagdausflüge. Heute gehört es dem Staat. In der Halle findet sich das übliche Schlösser-Sammelsurium. Ausgestopfte Hirschköpfe, Gemälde von aufgewühlter See und allerlei Schnickschnack in Gold, Porzellan oder Elfenbein. Schlossführer Phil erklärt das Wappen der Hamiltons. Gilbert de Hamilton, einer der Ahnen, wurde angeblich von einem englischen Gericht verurteilt und floh mit seinem Kumpel von England durch die Wälder nach Schottland.
And they come across two woodcutters. So they persuade the woodcutters to change clothes with them.
Und da trafen sie auf zwei Holzhacker. Sie überredeten sie, die Kleider mit ihnen zu tauschen. Als die Verfolger näher kamen, sägten sie einen Baum ab und riefen, Vorsicht, er ist durch. Doch die Soldaten glaubten, die beiden, die sie verfolgten, wären längst durchgekommen und gaben eben auf. Deshalb ist das Motto der Hamiltons das Wort durch. Und das Symbol in ihrem Wappen ist eine Eiche und eine Säge. Das findet sich auch auf dem Tafelsilber, auf dem Porzellan und es prangt auch über dem Eingangstor.
And you'll see that on their silver china. And it's actually on the wrought iron gate.
Düstere Gemälde zeigen den 10. Duke of Hamilton mit grauer Mähne, der sich selbst für El Magnifico, den Größten, hielt und in einem ägyptischen Sarkophag begraben ließ. Sein Sohn posierte als Inkarnation von Lord Byron, dem Dichter, und stürzte am Ende im Suff eine Treppe hinunter. William, der 12. Duke, ließ sich als Boxer mit nacktem Oberkörper malen und versilberte 1882 die Kunstsammlung seiner Ahnen in einer Auktion, die die Versteigerung des Jahrhunderts genannt wurde.
So there was a Van Dyck of King Charles I that was sold to £199.
Da war ein Van Dyck, ein Porträt von Charles I., das 199 Pfund brachte. Ein Rubens wurde für 1837 Pfund verkauft und ein Leonardo da Vinci ging für 525 Pfund weg. Am Ende kamen 560.000 Pfund zusammen. Das wären heute etwa 48 Millionen Pfund. Und damit baute er seine zweite Yacht.
And with that he built his second steam yacht.
Nach und nach schält sich aus vielen kleinen Anekdoten das Bild einer arroganten, exzentrischen und zutiefst unsympathischen Gesellschaft heraus. Auch Schlossführer Phil schüttelt manchmal den Kopf über die einstigen Schlossherren.
Now I'll be honest, I have a great deal of difficulty in understanding why you would sell such a collection for a second yacht.
Ehrlich gesagt, habe ich nie verstanden, wie jemand so eine Sammlung verkaufen kann, um eine Yacht zu bauen. Aber dann habe ich in der Zeitung Bilder der Superyachten gesehen, die bei uns in der Lemlish Bay vor Anker gehen. Und sie tauchen alle in den Zeitungen auf, mit Foto und dem Namen des stolzen Besitzers. Und da habe ich gedacht, dieser arme Mann, der 12. Duke, hat so eine großartige Sammlung im Schloss und kann sie niemandem vorführen. Im Gegensatz dazu, diese Yacht jetzt. Was will er der Welt wohl damit sagen?
He buys a second yacht. What is he saying to the world?
Jeden Mittwochabend findet in der Gemeindehalle von Brodick ein Ceilidh statt, ein schottischer Tanzabend. Getränke bringen alle selbst mit. Dann stellen sich Besucher und Einheimische in Reihen auf, ein Tanzmeister erklärt die Schrittfolgen und alle treten sich bei den zu bildenden Menschen Kreisen, Girlanden und Zöpfen so lange fröhlich auf die Füße, bis auch der Letzte die Figuren kapiert hat. Und damit auch kein Zweifel bleibt, wo man sich befindet, in Schottland nämlich, wenn auch in einem Schottland im Kleinen, singen zum Abschied alle gemeinsam die schottischste aller Hymnen, Auld Lang Syne, das Lied, mit dem in Schottland so viele, viele Abende enden.
Franz Lerchenmüller war auf der schottischen Insel Arran für uns unterwegs und das, Sie haben es wahrscheinlich schon vermutet, noch bevor die Corona-Maßnahmen auch in Schottland solche Tanzveranstaltungen nicht mehr zuließen.